Lieben alle, ihr habt mich hier noch nie stehen sehen. Ich habe in letzter Zeit, sagen wir in den letzten Jahren, gemerkt, dass wann immer ich erzähle, was Gott in meinem Leben tut, dass die Leute ermutigt und aufbaut. Und dann habe ich irgendwann gedacht, warum nicht ihr? Warum nicht euch ermutigen und aufbauen? Und habe also heute die Gelegenheit bekommen, ich würde sagen, so Gott in meinem Alltag, Gottes Wirken in meinem Alltag, so habe ich mir das vorgestellt. Und ja, ich möchte ihm zuerst danken. Jesus, ich danke dir, dass ich die Worte spreche, die du mir zeigst, dass du in jedes Herz triffst mit dem, was du getan hast in meinem Leben, Vater, und dass keiner so rausgeht, wie er gekommen ist, dass du hier Zuversicht und Mut und Zukunft schenkst und Vertrauen in dich. In Jesu Namen. Amen. Also ich durfte in einem christlichen Elternhaus aufwachsen. Dank sei Gott dafür. Ich habe als Kind schon Jesus gekannt, so auf Kirchenart, sagen wir mal. Aber in meinem Herzen, ich glaube schon, mit 6 Jahren habe ich mich, glaube ich, schon bekehrt. So wie man es halt als Kind weiß, Jesus ist gehört zu einem und man gehört zu Jesus oder man kann sich mit allem an ihn wenden. Also es muss schon mit 6 Jahren gewesen sein. Und ich habe als Kind schon gebetet für mein weiteres Leben, oft und viel, also immer vorm Einschlafen, Gott alles hingelegt und gesagt, was ich mir wünsche. Darunter war, einen guten christlichen Mann zu finden und eine christliche Ehe zu führen. Da sitzt er. Gott hat es absolut erhört. Ich bin jetzt nicht ganz in meiner Reihenfolge, aber da bleibe ich jetzt mal dran. Das war recht lustig. Ich war in einer Beziehung vorher, die also nicht gut war für mich und irgendwann habe ich gesagt, jetzt reicht's mir. Jetzt suche ich mir einen anderen. Dann kam ich heim. Ich wohnte noch bei meinen Eltern, war ja erst 16 oder 17 und kommt zur Tür rein, hat mein Bruder 2 Freunde mitgebracht. Dann habe ich mir die 2 angeguckt und habe gedacht, so, den will ich. Ja, ich habe ihn gekriegt, er war damals noch nicht Christ, aber er wurde ziemlich schnell Christ dann. Gell, oder, Klaus? Ja, auf jeden Fall. Ja, auch in meiner Kindheit, ich weiß nicht mehr, wie alt ich war, 11 oder 12, als dieser 6-Tage-Krieg in Israel war. Ich hatte ja nicht wirklich viel Wissen über Jesus, nicht viel Bibelwissen, bisschen von der Kinderkirche, in der Kirche, in der wir waren, aber konnte uns diese Kirche das gar nicht vermitteln, wie man mit Jesus lebt und wie das wirklich ist. Aber ich hatte mit 11 oder 12 Jahren bei dem 6-Tage-Krieg in Israel, das hat mich so tief in meinem Herzen berührt, dass ich Gott gebeten habe, Israel den Sieg zu schenken und den Krieg zu beenden. Und 6-Tage-Krieg, gell? Wie ist es für ein 11- oder 12-jähriges Kind, wenn der Krieg plötzlich vorbei ist und Israel hat gewonnen? Also das hat mich zum ersten Mal so berührt, dass ich Gott tatsächlich zugetraut habe, dass er Gebete erhört. Ja, das war so die Kindheit mit allen Höhen und Tiefen eigentlich. Christlicher Mann habe ich. Ich habe auch schon als Kind, meine Eltern sind ja aus der DDR noch geflüchtet. Ich danke Gott dafür. Nicht, dass ich die Menschen in der DDR für schlecht halte, aber das System war so mies, dass ich da nie hätte aufwachsen wollen. Und deswegen hatten wir am Anfang, also meine Eltern hatten 0 Besitz und wir hatten eine Wohnung, keinen Garten, und alle anderen Kinder hatten einen Garten in der Schule und man redete in der Schule über den Garten und man lernte über den Garten. Und in meinem Herzen war so eine Sehnsucht, ich will einen Garten haben. Ich habe jetzt einen Garten, schon viele Jahre. Ja, das ist was Gott sieht, wonach man sich sehnt und was er einem schenkt. Und ich genieße es sehr, ich danke ihm dafür. Und ja, dann nach unserer Hochzeit irgendwann längere Zeit, ich musste lange warten, wurde ich dann schwanger und habe mich so gefreut. Und dann wollte der Teufel das erste Kind haben. Er hat es nicht bekommen, Gott hat uns bewahrt. Und ja, sie ist heute auch schon Mama von vielen Kindern. Beim zweiten Kind, unser Sohn kam schon mit Neurodermitis auf die Welt. Das haben wir nach einem halben Jahr erfahren, was das ist. Also der kam schon so mit Pickelchen und Haut, komischer Haut. Und da haben viele gesagt, ja, ja, das geht weg. Es ging nicht weg. Er schrie jede Nacht mehrmals, weil ihn alles gejuckt hat, weil er nicht schlafen konnte. War also sehr schwierig, die Zeit. Und dann kam noch dazu, dass er operiert werden musste mit 1,5 zwischen Niere und Blase. Ich weiß nicht, wie viele Mediziner hier sind. Ich würde es nicht näher ausführen, aber es hieß danach, lebenslang Antibiotika nehmen und ständige Urinkontrolle. Und ja, haben wir natürlich brav gemacht. Und dann kam Jesus dazwischen, so ungefähr 3 Jahre später. Mein Bruder war schon in dieser Gemeinde und hat gesagt, also durch die Neurodermitis musste unser Sohn Diät leben. Kein Zucker, keine tierischen Fette, keine Fruchtsäuren. Was bleibt da übrig? Da bleibt fast nichts übrig. Und er hat natürlich als kleines Kind sehr gelitten. Die anderen hatten Schokolade, die anderen hatten mal ein Fanta oder was weiß ich. Ja, und dann, wie gesagt, mein Bruder hat gesagt, er guckt sich das Elend nicht länger an. Da kommt ein Heilungsprediger in die Gemeinde und er nimmt ihn mit und lässt für ihn beten. Dann ist Klaus mitgegangen. Ich blieb daheim, weil wir ja noch ein kleines Kind zu Hause hatten. Das war abends. Dann hat er für unseren Sohn gebetet und ab diesem Moment ist die Neurodermitis zurückgegangen. Die kamen nachts heim. Mein Bruder hat gesagt, haltet fest, sprecht das Gute, handelt so, dass er gesund ist jetzt. Und dann kam er also nachts heim mit dem Kind und wir haben unserem Sohn gleich 2 Pralinen gegeben. Haben ihm gesagt, du darfst jetzt alles essen, haben ihm 2 Pralinen gegeben. Gift, total Gift für seinen vorherigen Zustand. Das heilte also alles so schön ab. Also Gott ist Sieger. Seitdem nie mehr. So kleine Angebote hat er gekriegt, sind wir gleich dagegen vorgegangen, haben das gebunden, wenn mal hier mal wieder was entstand oder so. Und haben das also wirklich, Jesus hat das wirklich weggenommen. Und dann seitdem sind wir in diese Gemeinde gegangen. Da wurde auch unser Glaube aufgebaut, auch mit anderen Veranstaltungen von CVN zum Beispiel, haben wir sehr viel gelernt und ja, sehr viel von Gott gelernt und mit Gott gelernt. Und dann haben wir gesagt, wir lassen jetzt das Antibiotikum auch weg, das er lebenslang nehmen sollte. Wir vertrauen auf Gott. Haben wir gemacht. Ein paar Jahre später kommt dann die Untersuchung, wenn die Jugendlichen von der Schule aus dann in die Lehre gehen. Da gibt es irgend so eine Untersuchung, die man da macht. Und der Arzt hat sich erinnert und er hat gesagt, Urinprobe. Und die Mama hat geschlottert. Hilfe! Ja, war alles gut, alles bestens. Also das ist auch in Ordnung. Ich hatte auch damals, wo ein kleines halbes Jahr alt war und ich ging vom Arzt nach Hause mit der Diagnose Neurodermitis, die ja unheilbar ist. Und da war ich noch nicht in dieser Gemeinde und wusste nicht so viel von Gott, aber ich habe zu Gott gesagt, ich weiß, dass du alles kannst und dass du gut bist. Bitte heil meinen Sohn. Hat er gemacht. Ja. Dann etliche Jahre später, dass ich nicht so durcheinander komme mit meinen Aufzeichnungen hier, irgendwann hatte ich dann Krebs und habe das also schon ein bisschen länger gemerkt, dass was oberfaul ist, natürlich verdrängt, ja, wir beten, ich glaube und Gott heilt und es ging halt nicht weg. Ich habe ziemlich lange gewartet, zu lange. Ja, ich stehe hier also nicht zu lange. Und dann kam, als ich es noch nicht wusste, und das ist auch mit der Grund, warum ich hier stehe, dass wir alle erkennen, wie wichtig das ist, die Geistesgaben. Wenn Gott euch was zeigt, vorgehen und es sagen. Wenn Gott euch zeigt, sagt das zu allen oder zu jemand Einzelnen oder so. Das hat mich so gestützt und mir so geholfen. In der Zeit, wo ich noch nicht wusste, dass ich Krebs habe, ging einer vor und sagte, das lese ich euch jetzt vor, ich bin der dich hält mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. Ich bin der dich trägt, der dich führt und aus dem du Leben hast. Leben im Überfluss. Vertrau dich mir an, trau dich auf mich zu vertrauen und mir zu glauben. Und lass dich von mir lieben. Und ich trag dich. Sei gewiss, dass nicht Gottlose dein Brot essen und dass das, was ich dir verheißen habe, eintrifft. Ich bin der treu und gerecht ist. Trau auf mich. Auch wenn ich mit dir durch das Tal des Todesschattens gehe und wenn ich mit dir durch dunkle Täler gehe und genauso, wenn ich mit dir über Bergspitzen gehe. Trau auf mich und schau auf mich, denn da ist ein Weg und der Weg bin ich und ich, der ist bereitet für dich. Und da, in dem Punkt habe ich gemerkt, das bin ich und das Tal des Todesschattens steht mir bevor. Entschuldigung. Ja. Und dann habe ich zu Gott gesagt, ist mir egal, ob du dabei bist, ich will da nicht durch. Ich bin durchgegangen, er war dabei. Er war nicht nur dabei, die ganze Gemeinde hat mich da durchgetragen. Das ist ein unglaubliches Gefühl gewesen, wie ich da in dieser Klinik war und dann der Krebs festgestellt wurde und schnell operieren und schnell noch gucken, ob noch mehr da ist und so weiter. Ich hatte das Gefühl, meine Füße berühren überhaupt nicht den Boden. So hat mich diese Gemeinde getragen. So wichtig seid ihr alle. Von denen, die es damals waren, sind nicht mehr alle da. Aber ihr seid auch die Gemeinde. So wichtig seid ihr alle. Ja, ich bin durchgegangen. Dann hieß es, ja, da ist noch was in der Lunge. Aber erst mal Chemo. Also erst mal 3 Zyklen Chemo. Und dann wird die Lunge operiert. Und dann war ich am Anfang ganz zuversichtlich, das geht weg. Und je näher der Termin kam, desto mehr stieg die Angst und die Unsicherheit. Und dann habe ich zu Gott gesagt, ich kann nicht mehr, ich brauche was von dir. Und dann hat Gott wieder jemanden in der Gemeinde nach vorne geschickt, der das nicht wusste. Und er hat zu mir gesagt, das ist für so und so viele Leute und auch für dich, Karin. Mein geliebtes Kind, ich bin mit dir, ich habe dich nicht verlassen. Halte durch und gib nicht auf. Leg die Hoffnung nicht beiseite, denn sie hat eine große Belohnung. Ich bin bei dir und halte dich und stärke dich. Und ich lass dich nicht fallen, ich lass dich nicht hängen, denn du bist mein Augapfel und du bist mein Kind. Und ich stehe zu dir wie eine Mutter und wie ein Vater. Und ich halte dich und ich habe dich nicht verlassen, ich habe dich nicht vergessen. Und siehe, Engel stehen an deiner Seite, die dich stärken, dich kräftigen und dir die Nahrung geben. So gib die Hoffnung nicht auf. Halte durch noch eine kleine Weile und die Erlösung ist da. Halte durch, bis der Durchbruch kommt. Also das war meine Hoffnung von Gott. Natürlich, ich mecker gern, also ich will, dass Gott es mir abgewöhnt. Ich habe es ihm schon gegeben, ich habe gesagt, wie weit ist eine kleine Weile? 10 Jahre, 5 Jahre, noch 2 Zyklen Chemo, wie lang ist die kleine Weile? Die kleine Weile war dann, ich glaube noch 4 Wochen oder so, dann wurde das Ding operiert und hat sich als was Harmloses rausgestellt. Preis den Herrn dafür. Ja, und seitdem, in diesem Jahr durfte ich dann auch noch, Moment, noch mal weiter vorne, ich musste Chemotherapie machen, wollte ich natürlich nicht sowas. Und da habe ich zu Gott gesagt, dann gib mir wenigstens einen schönen Sommer. Er ist ja an allem schuld, gell, und man kann ihn ja anmeckern. Also ich möchte es mir wirklich abgewöhnen, ich bin auch schon dabei. Und der Sommer, der war so schön. Ich weiß nicht, ob sich jemand erinnert, 2006, was das für ein wundervoller Sommer war. Wir sind bis Februar also bis Oktober sowieso oft und bis Februar auch mindestens einmal im Monat auf der Terrasse gesessen. Ich durfte da im Dezember dann in Reha und habe eine sonnige Zeit erlebt. Ich glaube, es hat 2 Tage geregnet in den 4 Wochen. Wir waren in der Gruppe draußen. Ich war draußen, wenn ich frei gehabt habe. Ich bin rumgelaufen in der Gegend, so viel ich halt konnte. Ich konnte ja noch nicht so viel. Und habe meinen Gebetsberg gehabt, wo ich Lobpreis gemacht habe und gebetet habe. Und ich habe zu Gott gesagt, gebrauch mich da. Wenn ich schon dahin muss, gebrauch mich da. Jeden Tag war irgendwas, was groß oder klein aussieht, was Gott macht, ist alles groß, habe ich ja schon gesagt. Jeden Tag konnte ich mit jemand über Jesus reden, so das, was ankam. Jeden Tag von diesen 4 Wochen. Und einmal war ich in meinem Zimmer und dann habe ich so den Eindruck, geh runter in den Aufenthaltsraum. Und ich bin ja, bevor Gott mich so verändert hatte, wie ich heute bin, so extrem schüchtern. Ich wäre jetzt hier tot umgefallen eigentlich. Wenn ich hier und dann habe ich gedacht, oh, Aufenthaltsraum, lauter fremde Leute, mich irgendwo dazusetzen und einen ansprechen, geht gar nicht. Habe meine Stickdecke gepackt und bin runter in den Aufenthaltsraum. Weil wenn was Gott sagt, das muss man machen. Dann habe ich mich da einfach irgendwo dazugesetzt und habe mich so richtig bescheuert gefühlt. Und dann sehe ich, dass der eine ein Kreuz auf seinem Arm tätowiert hat. Und dann spreche ich ihn drauf an. Er sagt, das war eine Jugendsünde. Und irgendwie sind wir dann auf den Glauben gekommen. Und dann hat mich einer, der auch am Tisch saß, angesprochen. Der sah so aus wie ein Türsteher mit viel Farbe und Metall im ganzen Körper und schwarz angezogen. Also so ein richtiger, wie man damals sagte, Rockertyp. Und der hat gesagt, ja, wenn das so ist, dann erklär mir mal, warum mein Neffe Neurodermitis hat. Da habe ich gesagt, das kann ich dir erklären. Ich kann dir 80% deiner Fragen anhand der Bibel beantworten, wenn du das willst. Wenn du das willst, dann treffen wir uns hier am nächsten oder übernächsten Abend und wir reden darüber. Und dann sagt er, ja, das will er. Ja, dann haben wir das gemacht. Ich kam dann rein mit der Bibel, er war schon da. Und die anderen, Bibelstunde. Ja, war, also wir haben uns, glaube ich, mindestens 2 Stunden über Gott unterhalten, über Kindererziehung, über das Leben überhaupt. Ich habe seine Fragen beantwortet und das war ein dermaßen gutes Gespräch. Also da hat Gott was draus gemacht. Ich habe den nicht mehr gesehen, aber ich vertraue auf Gott. Ich muss nicht alle Leute wiedersehen hier auf der Erde, mit denen ich über Jesus geredet habe. Aber das war so richtig gut und es konnte nur stattfinden, weil ich nicht gesagt habe, nein, ich traue mich nicht runter. Ich hätte jetzt hier noch einige Bibelstellen, aber ich weiß nicht, ob ich die alle vorlese oder ob sich die jemand aufschreiben will. Ja, dann noch was Lustiges. Wir haben einen Gott, der Humor hat. Nachdem der Krebs, es war Darmkrebs, also Bauch-OP, schöner Schnitt, die ersten Tage läufst halt dann so rum, gell? Dann laufe ich so durch mein Zimmer und höre in mir, der Herr wird dich aufrichten. Ich musste so lachen. Dann habe ich gesagt, okay, dann laufe ich halt gerade. Der Schmerz war kein anderer. Also Gott hat auch Humor. Ja, und in dieser Reha, ein Arzt, bei der Anfangsuntersuchung, ich glaube, da war ich 2 Stunden drin oder so. Und ich habe natürlich, ich glaube an Jesus, da spricht man dann auch drüber. Und der hatte immer ein Gegenargument. Und ich habe aber gemerkt, der hat Bibelwissen. Der hatte immer ein Gegenargument und ich hatte dann natürlich eine Antwort drauf, aber er wollte nicht so recht. Und da war ich so unzufrieden. Und da habe ich zu Gott gesagt, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Da habe ich wirklich gesagt, ich will, dass du da was machst. Abschlussuntersuchung. Er hat was gemacht. Gespräch kam wieder auf den Glauben. Ja, wenn Gott so viel für sie getan hat, was geben sie ihm denn dafür? Da habe ich gesagt, ja, mein Herz. Dann habe ich gemerkt, genau das brauchte der, das musste der hören. Ich war so glücklich, wo ich da raus bin. Also der hat sich jetzt nicht bei mir bekehrt oder so, aber ich habe gewusst, so, das war's, das ist schön, gut, alles gut. Also fordere von mir, sagt Gott. Und ich habe gefordert. Ich war richtig sauer und ich habe gesagt, ich will, dass du da was machst. Er hat gemacht. Dann ein Einstellungsgespräch, als wir nach Illerberg gezogen sind und ich eine Arbeitsstelle brauchte. Da hatte ich dann ja mir was ausgesucht und angerufen und bin zum Einstellungsgespräch eingeladen worden und ich hab so eine hübsche Brosche mit Strasssteinen, da steht Jesus, der Schriftzug Jesus. Bin ich da angekommen und dann haben wir miteinander gesprochen, wir waren uns sympathisch, aber er wollte mich noch testen. Er hat eine Mitarbeiterin gehabt, die gar nicht gut war für den Betrieb und die war in einer, wir nennen es eigentlich Sekte. Ja, und das wollte er nicht, dass ich auch so bin. Und dann ist er mit mir also zu den Kollegen und hat gesagt, er hat heute Geburtstag. Dann habe ich dem spontan gratuliert und dann war für meinen zukünftigen Chef die Sache erledigt. Dann hat er gewusst, das ist in Ordnung. Und deswegen bin ich dann eingestellt worden. Dieser Chef hatte aber immer schlechte Erfahrungen gemacht. Der ist auf dem Land groß geworden mit einem sehr bösen Pfarrer, der die Kinder schikaniert hat, auch verhauen hat und was weiß ich. Der hat sich also von der Kirche abgewandt, weil der sogenannte Kirchendiener die Kinder misshandelt hat. Aber der hat immer wieder das Gespräch gesucht über meinen Glauben, um mir zu sagen, dass ich falsch lieg. Es hat aber nicht geklappt. Irgendwie hat es nicht geklappt. Ich weiß nicht, ob er sich bekehrt hat. Wie gesagt, ich vertraue Gott in allem. Ich muss den Leuten nicht hinterherlaufen. Außer Gott sagt es, dann mache ich es auch. Dann hatte ich vormittags gearbeitet immer. Und dann komme ich eines Morgens ins Geschäft und da hocken sie alle da so mit Finstermine und keiner sagt was. Und dann habe ich gesagt, was ist denn los? Ja, die Kollegin ist gestern Nachmittag verunglückt. Schwer verunglückt, man weiß nicht, ob sie durchkommt mit dem Auto. Die ist also mit dem Gesicht aufs Lenkrad geprallt, die ist in den Gegenverkehr gefahren. Gehirn schwillt an, sie ist im künstlichen Koma und so weiter. Dann habe ich gesagt, warum habt ihr mich nicht angerufen? Ihr wisst doch, dass ich bete. Ich gehe jetzt ins Klo und bete, habe ich gesagt. Bin ich ins Klo und habe gebetet. Und bis ich gemerkt habe, ich habe Frieden. Ich habe so empfunden, es wird gut. Dann bin ich zurück und habe gesagt, Gott hat gesagt, es wird gut. Habe ich mich getraut. Und nach 2 Tagen hieß es, ja, die tollen Ärzte, die kann man schon aus dem Koma holen. Die tollen Ärzte. Ärzte sind toll. Und ich danke Gott für Ärzte. Und die haben bestimmt fantastische Arbeit gemacht. Aber ich war so sauer, ich habe zu Gott gesagt, das geht nicht. Du hast gesagt, deine Ehre gibst du keinem anderen. Ich habe die Bibelstellen, ich schlage es jetzt nicht alles auf, sonst verschmachtet ihr mir hier noch. Ich wollte sie eigentlich alle vorlesen, aber wenn jemand das möchte, also es steht in der Bibel, dass Gott sagt, den habe ich sogar aufgeschrieben, da brauche ich gar nicht suchen. Ich weiß nur nicht wo. Ja, auf jeden Fall steht es in der Bibel, dass er seine Ehre keinem anderen gibt. Und das habe ich von ihm verlangt. Am nächsten Tag kommt mein Chef zu mir und sagt, gell, wenn das na alles in Ordnung ist mit ihr, na saget sie ihrem Jesus von mir auch Danke. Das war für mich so groß, also ja, und dann kam die wieder raus, die kam wieder, fing wieder bei uns an zu arbeiten, aber das eine Auge, das war noch nicht in der richtigen Stellung. Mit einem Auge guckte sie immer nach rechts oder links oben, ich weiß nicht mehr, welches war. Egal, auf jeden Fall habe ich zu Gott gesagt, so geht's nicht. Du hast gesagt, es wird gut, das ist nicht gut. Einige Zeit später, ich weiß nicht, waren es 4, 5 Wochen, kommt sie zu mir und guckt normal und sagt, ach, sie ging gerade durch eine Unterführung und plötzlich hat sich das Auge bewegt. Ja, das ist unser Gott. Ja, und nach der Krebsreha bin ich dann also arbeitssuchend gewesen, weil die Arbeit in meinem vorigen Labor, ich habe Zahntechnik gemacht, war so wenig geworden, dass er mich einfach nicht mehr bezahlen konnte. Er hätte mich sehr gerne behalten. Die haben geheult, wo ich gegangen bin. Also der Chef und seine Frau, mehr waren ja nicht mehr da. Also arbeitssuchend. Arbeitsamt konnte mir damals nicht helfen. Und der Mitarbeiter, zu dem ich da gegangen bin auf dem Arbeitsamt, habe ich gesagt, er muss doch irgendwas für mich haben, das gibt's doch nicht. Gell? Man guckt in seinen Computer und sagt, strahlt und sagt, für Sie ist jetzt die Rentenversicherung zuständig. Er hatte mich von der Backe. Ja, und die Rentenversicherung hat mir dann zwei Angebote gemacht, einer beruflichen Reha. Und ich hatte in meinem Herzen sofort, diese Sache machst du, von diesen zwei Angeboten. Dann habe ich also so eine berufliche Reha, wo man ein bisschen was lernt und wo man vor allem lernt, sich zu bewerben und so weiter. Und wo man also betreut wird, wenn man sich bewirbt, wo sie auch mitgehen, wenn man sich nicht alleine traut, also so richtig an die Hand genommen wird. Und da habe ich dann, also da hat die Rentenversicherung dann ein Praktikum an den Arbeitgeber bezahlt. Das heißt, da bin ich in eine Firma, wo ich zwei Jahre vorher schon mal geguckt habe, weil bei mir zu wenig Arbeit war im Geschäft und die mich abgelehnt haben. Da bin ich dann nochmal hin, weil ich habe zu Gott gesagt, wo die Firma gegründet wurde, da will ich mal arbeiten, wenn es beim jetzigen nicht mehr geht. Und die hatten mich dann abgelehnt. Und nachdem sie mich aber nicht bezahlen musste, bei der zweiten Bewerbung, haben sie gedacht, ja, das nehmen sie ja mit, wenn ich da 5,5 Monate umsonst arbeite, gell? Für sie umsonst. Dann habe ich also da mein Praktikum sozusagen gemacht. Und meine Arbeit ist sehr geschätzt worden. Ich war in einem Spezialbereich, weil ich den Beruf nicht gelernt habe, bloß in einer Sparte eingelernt bin. Also meine Arbeit hat Gott wirklich immer so gut gemacht, dass sie sehr geschätzt wurde. Aber der Laborleiter wollte sich nicht festlegen. Ich habe gesagt, ich habe noch so und so viel Zeit, ein Praktikum zu machen. Danach ist die Zeit vorbei. Und ich muss jetzt wissen, was los ist. Ja, das kann ich noch nicht sagen. Und dann hat Gott mir gezeigt, wir haben einen Laborfunk. Eine Kollegin, die alles allen weitererzählt. Und zu der bin ich dann hin, habe ihr das erzählt, habe gesagt, du weißt so und so. Also ich werde jetzt morgen da mal hingehen in die Stelle, wo die Reha ist. Da konnte man, ja, ich konnte machen, was ich wollte praktisch in dem Praktikum. Wenn ich gesagt habe, ich will da hin, ich will mit denen sprechen, das war in Ordnung. Ich gehe da morgen mal hin und frage, ob die noch was anderes für mich vorschlagen oder. Und was macht die Kollegin? Das Erste. Zum Labor, like, du, wenn du die Palter willst, dann musst du jetzt was machen, gell? Eine Stunde später kommt in mein Zimmer, komm mal mit, leg mir einen Arbeitsvertrag vor. Also ich hätte noch 2 Monate auf den Arbeitsvertrag warten sollen. Also das, aber auch das hat Gott mir gezeigt, red mit der drüber. Ich habe gewusst, was da passiert dann. Das ist so herrlich, Gott ist so herrlich. Ja, und an dieser Arbeitsstelle habe ich dann also auch Verfolgung, Verachtung, Interesse, alles, was man so als Christ erlebt. Einer ganz am Anfang, den habe ich gefragt, glaubst du auch an Jesus? Sagt er, ja, er ist katholisch. Der hat sich dann innerhalb kurzer Zeit davon abgewandt. Ich dachte, ja toll, Jesus, ich komme und die Leute wenden sich von dir ab, super. Aber ich habe ihn nicht losgelassen, ich habe gebetet. Interessanterweise 7 Jahre. Er hat immer mit mir diskutiert, hat sich immer am Schluss aufgeregt, weil er mir nicht beikommen konnte mit seinen Argumenten. Hatte da im Internet alle möglichen Sachen, die gegen den Glauben sprechen und so weiter. 7 Jahre haben wir diskutiert und habe ich ihn genervt. Also er fing an und war dann von meinen Antworten genervt. Und eines Morgens sagte er, ich habe mich heute Nacht bekehrt. Oh, ich war so glücklich. Auch in diesem Haus auch habe ich zu Gott gesagt, es ist so schwierig, wenn hier in dem Haus irgendwo ein Christ ist für uns zusammen. Und dann habe ich tatsächlich eine Putzdame kennengelernt, die auch an Jesus glaubte. Das war schön. Eine Kollegin, die wollte ein Baby. Also die hat, fangen wir von Anfang an, die wollte auch nichts von Gott wissen, weil sie ihren Vater früh verloren hatte als Teenager. Also sie war Teenager, nicht der Vater. Und hat gesagt, wie kann Gott das zulassen? So einen Gott will sie nicht haben. Und wollte nichts wissen. Sie ist richtig hart geworden. Und dann habe ich sie in Ruhe gelassen. Und dann habe ich eines Tages diese Postkarte Spuren im Sand, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, habe ich gedacht, die kann ich an meinen Platz kleben. Wer es lesen will, kann es lesen. Habe ich so in der Höhe an meinem Platz angeklebt. Dann kommt sie eines Morgens zu mir und sagt, du, ich muss dir was gestehen. Ich habe deine Karte gelesen. Ich war so ein bisschen verknittert, weil sie es abnehmen wollte. Und also das war dann der Punkt, wo sie sich für Jesus interessiert hat. Und dann hat sie mich gebeten, für sie zu beten, dass sie schwanger wird. Dann habe ich gesagt, ich bete nur für Verheiratete, dass sie schwanger werden. Ja, wir heiraten demnächst. Dann habe ich für sie gebetet, dass sie schwanger wird. Sie wurde schwanger. Ziemlich schnell. Das war auch noch bei einer anderen Kollegin, die hatte ein Kind, das war schon, glaube ich, damals 8 Jahre alt. Und so. Ich will nur ein Kind, ich will nur ein Kind. Und das habe ich also heimlich gemacht. Die hat noch 2 Kinder gekriegt. Aber das waren noch einige mehr. Das war auch schon früher, als ich noch nicht in dieser Gemeinde war. Meine Freundin von Kind an, die war auch schon ein paar Jahre verheiratet und es kam kein Kind. Es hat mir so weh getan, dass ich da auch gebetet habe. Und die hatte dann auch 2 Kinder. Und irgendwie habe ich im Laufe der Zeit gedacht, ich glaube, Gott benutzt mich da. Ja, also es waren noch mehr. Ich habe nicht alle aufgeschrieben. Ich glaube, unsere Nachbarin in Illerberg, die hatte 2 Söhne und wollte noch ein Mädchen. Das hat sie auch gekriegt. Aber die hat das auch nicht gewusst. Ich traue mich ja nicht. Weißt, ich sage, ich bete für dich, dann wirst du schwanger und dann klappt es nicht. Die Angst habe ich noch. Ich bete dann heimlich. Ja, und jetzt kommen so, ja, unser Sohn hat im Teenageralter dann angefangen, ich weiß nicht, ein paar kennen ihn noch, Flo, im Teenageralter angefangen, Umwege in die Welt zu machen, teilweise sehr, sehr, sehr schlimm. Für mich absolut sofort, ich war absolut verzweifelt, Klaus auch, er hat gesagt, er schmeißt ihn jetzt raus. Das hätte ich nicht überlebt. Also ich weiß, ob mein Kind irgendwo im Straßengraben gerade verreckt. Also das hätte ich nicht überlebt. Rausschmeißen ging gar nicht. Es war eine sehr, sehr schlimme Zeit. Und auf mein Gebet hin hat Gott gesagt, da vorne wird's gut. Und dann mecker natürlich, wie lange ist da vorne? 10 Jahre, 20 Jahre? Ja, wie gesagt, das muss Gott mir abgewöhnen, das tut er auch. Ich habe ihn drum gebeten. Es dauerte nicht lange. Ich weiß jetzt die Reihenfolge, doch er hatte computertechnisch Dinge, wo er dann schon Dämonenstimmen gehört hat und verzweifelt war. Er schlief schon mehrere Wochen nachts nicht mehr richtig, lebte nur von Kaffee und Zigaretten eigentlich und war dann eines Nachts so verzweifelt, dass er angerufen hat, er wohnte bei seiner Freundin, können wir kommen und beten. Und da hat Gott es umgedreht. Wir haben ihm gesagt, du weißt Bescheid, du kannst in dein Zimmer gehen und Gott das alles hinlegen und dich davon distanzieren, von dem ganzen Mist, den du gemacht hast, computertechnisch und so weiter. Und das hat er gemacht. Und dann haben wir zusammen gebetet und er war frei und geht seitdem mit Jesus. Seine Frau war immer interessiert, aber sie konnte es noch nicht greifen. Und hat sich aber immer angehört und war immer interessiert. Und dann hatte ich, wir waren ja bei CFAN in Missionskonferenzen und in verschiedenen Veranstaltungen, hatten also da eine Verbindung, haben wir immer noch. Eines Tages kam ein Brief, die und die Veranstaltung findet wieder statt, Großveranstaltung. Und Gott sagt zu mir, da gehst du hin. Und ich sage, ja, wenn du bezahlst. Gott hat bezahlt. Ich habe so flapsig zu meinem Sohn gesagt, wir gehen zu der und der Veranstaltung, gehst mit? Und der sagt, ja. Ich habe gedacht, ich falle um. Echt? Der sagt, ja. Am nächsten Tag kommt er und sagt, seine Freundin geht auch mit. Und dann sind die beiden tatsächlich mitgegangen. Und dann gab es da einen Bekehrungsaufruf. Und ich habe gedacht, jetzt stehen die beide auf und gehen vor. Und seitdem gehen sie mit Jesus. Die ganze Familie, das ist so herrlich. Ja, Gott, wenn ich nicht hingegangen wäre, also dann wären sie auch nicht hingegangen. Dann hätte sich das noch ein bisschen rausgezögert. Dann. Dann hatte ich mal im Geschäft, ja, das ist erst ein paar Jahre her, an einem Nachmittag plötzlich dermaßen Herzprobleme, dass ich gedacht habe, ich habe drei Möglichkeiten. Ich falle jetzt tot vom Stuhl, ich rufe sofort die 112 oder ich habe wirklich Glauben. So habe ich mich gefühlt, es hat sich wirklich schlimm angefühlt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe Glauben. Bin in den Serverraum gegangen, wo keiner ist, Tür zu, und habe tatsächlich ein Rema von Gott empfangen für die Situation. Ich weiß nicht, ob es alle wissen, Rema ist das Wort von Gott, was Gott dir für jetzt, für die Situation gibt. Ein spezielles Wort jetzt für dich, für die Situation. Und habe das empfangen und habe also gebetet. Wo ist es? Ja, meine Worte aus den Sprüchen. Meine Worte sind Leben denen, die sie finden. Und Heilung für ihr ganzes Fleisch, habe ich zu Gott gesagt. Das hast du gesagt und ich habe deine Worte gefunden. Im Jesaja steht, dass Jesus meine Krankheiten getragen hat und meine Gebrechen weggenommen hat. Und schlagartig hat sich das wesentlich verbessert. Es ging dann langsam noch vollends, bis in Ordnung war, aber schlagartig habe ich was gemerkt. Also so viel zum Rema, auch sehr wichtig. Ich hatte auch schon Sachen, wo ich gebetet habe, mach was und von mir selber Heilungsstellen. Ist auch nicht immer gegangen, ich bin normaler Mensch, wie ihr wahrscheinlich alle. Aber da, wo Gott gesprochen hat, das ist es. Das hat sofort eingeschlagen. Und die anderen gesundheitlichen Probleme hat er trotzdem alle gelöst. Mir geht's gut, wie ihr seht. ja, das sind jetzt so ein paar so Einzelsachen. Ich hatte dann auch, ja, im Geschäft war ich recht angespannt durch das ganze Mobbing und das, die Verachtung, die mir zuteil wurde. Und vor allem auch durch den Segen, dass ein Zahnarzt, für den ich vorher im anderen Betrieb gearbeitet hatte, also mit dieser Betrieb, das so bedauert hat, dass er mich zu mir nicht mehr schicken kann, weil ihm die Arbeit von mir einfach für ihn perfekt war. Und dann hat er meinen Ex-Chef so lange bekniet, dass der ihm sagt, wo ich jetzt bin. Und ich war in einem Labor einer Zahnklinik. Das heißt, wir haben nur für unsere Zahnkliniken gearbeitet. Und dann hat der Zahnarzt mich angerufen und gebeten, ich soll doch mal meinen Chef fragen, ob er es zu mir schicken darf. Mein Chef war dann natürlich sehr angetan und dann durfte dieser Zahnarzt extra zu mir schicken. Das macht bloß die Karin, das macht kein anderer. Und dann war natürlich dann noch mehr Neid und also das war eine harte Zeit. Ich war ziemlich fertig und mit meinen Eltern ging es ja gesundheitlich auch nicht so gut. Und dann kam noch was sehr viel Härteres für mich in mein Leben. Das möchte ich jetzt nicht so genau beschreiben, weil das ist erledigt. Da ist jetzt niemand mehr schuldig. Aber für mich war die Situation, die dann kam, ausweglos bis zum Tod. So habe ich mich gefühlt. Ich komme da nie wieder raus und ich halte es nicht aus. So war die Situation für mein Empfinden. Und dann hatte ich tatsächlich die Chance, da eine Reha zu kriegen, wo der Arzt gesagt hat, keine Chance, brauchen wir gar nicht probieren. Und eine andere von einem Amt mit Involvierte hat gesagt, ja, probieren Sie es, dann kommt eine Ablehnung und dann legen Sie Berufung ein und so weiter. Dann habe ich gesagt, okay Gott, ich will das haben. Dann habe ich das beantragt, dann kam keine Ablehnung, sofort eine Zusage gekriegt, aber es dauert 3 bis 4 Monate. Dann habe ich gedacht, ja, in 3 bis 4 Monaten bin ich in Rente, da ist alles nicht mehr so schlimm. Und dann habe ich da angerufen und habe gesagt, ich möchte das absagen, das bringt mir nichts mehr, da muss ich eh nicht mehr arbeiten. Dann hat er gesagt, ja, wenn ich flexibel bin, dann kann ich innerhalb ein paar Tagen vielleicht was kriegen. Ich habe gesagt, ja, ich bin flexibel. 2 Tage später konnte ich anrücken, war wieder eine wundervolle Zeit mit Gott. Ich hatte weniger Kontakt mit den Mitpatienten, weil in so einer psychosomatischen Reha für mich Dinge dabei sind, die ich nicht mache und deswegen ich auch nicht so viel Kontakt hatte. Aber Gott hat mich trotzdem benutzt. Ich habe gemerkt, wenn ich mit Menschen geredet habe, beim Essen oder beim Wandern oder so, dass es denen einfach gut getan hat. Und ein Mädchen, dessen Papa gestorben war, die konnte ich wirklich richtig trösten, die konnte ich aufbauen, mit der konnte ich beten. Das war richtig, richtig schön. Ich habe richtig gemerkt, dass da was passiert ist, dass die aus einem ganz tiefen Loch ein Stück rausgestiegen ist. Und am Abschluss dieser Reha, da machen die, jede Woche kommen immer ein paar Leute und die paar, die dann gehen, die machen dann immer für die Neuen irgendwas, ein kleines Programm, singen ein komisches Lied oder was weiß ich. Und wir sind nicht auf einen Nenner gekommen. So ein blödes Lied wollte ich nicht singen, das so aus dem Buddhismus, das so traurig und Moll, also in Moll und so schön bergab führt, jeder Weg führt dich nach unten oder so ähnlich. Also so hieß der Text nicht, aber es hat sich so angefühlt. Und dann habe ich gesagt, nee, das will ich nicht singen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe vor und sag was. Ich rede vor den Leuten. Dann habe ich vor dem ganzen Saal, also wer mich von früher kennt, weiß, dass ich auch da tot umgefallen wäre, habe die Leute einfach ermutigt. Ich habe nicht von Jesus geredet, aber ich habe alle ermutigt, mit Worten von Gott. Ich habe gemerkt, dass Gott mir zeigt, was ich sagen soll. Und das fand ich so fantastisch, wie Gott einen gebraucht. Ich habe mir nichts zurechtgelegt oder irgendwas. Ich habe einfach den Saal ermutigen können. Und ich weiß, dass Gott es gemacht hat und dass die Leute was mitgenommen haben. Ja, und dann das war die Hol mich da raus. Er hat mich da rausgeholt aus dieser schlimmen Situation. Heute ist alles besser, als es vorher war. Dann noch was anderes. Gott hat mir gezeigt, dass das, was wir sprechen, wichtig ist. Bei meinen Enkeln, bei einer Familie, da waren 2 so super Raketenkinder, die toll süß aussehen, auf die alle geflogen sind, die begabt sind. Und der Mittlere war so ein Sandwichkind, so ganz lieber süßer Kerl, der, ja, das ist halt der. Okay? Also genauso geliebt, aber kein Überflieger und nicht von allen außenrum, nicht in der Schule, im Kindergarten so beachtet wie die anderen beiden. Und auch etwas langsamer in der Entwicklung, also da war tatsächlich ein Mangel davon, nicht von den Eltern aus, sondern der halt an ihm war, in ihm, wie auch immer. Und da hat mir Gott gezeigt, ihm zu sagen, du wunderbares Kind. Das habe ich irgendwann angefangen dann, als er noch nicht so alt, wie alt war er da, 6, 7, 8. Jedes Mal, wenn ich ihn gesehen habe, du wunderbares Kind, habe ich zu ihm gesagt. Du wunderbares Kind. Es hat ein paar Jahre gedauert, ich habe gesehen, wie er nachholt, wie er aufholt, wie er ein Selbstbewusstsein kriegt in der Form, dass er was wert ist. Also es haben die Eltern nicht absichtlich irgendwie vernachlässigt, er hat es einfach nie eingefordert. Er war immer zufrieden, saß da und war mit allem zufrieden. Und er hat sich also schon sehr, sehr positiv entwickelt und verändert. Und ich baue ihn auch heute noch auf, der wird jetzt 18 diesen Monat, aber wenn wir uns sehen, Ich sage ihm immer, du kannst alles schaffen. Er hat ganz schlechte Noten in der Schule, der hat, glaube ich, 2 Klassen wiederholt und so weiter. Ich sage immer, du kannst alles schaffen, du musst dich nur selber in den Arsch treten. Du hast es, du musst nur machen. Und so. Und ich denke, der wird seinen Weg machen. Und genauso in der anderen Familie, muss mal meinen Schweiß abwischen, Entschuldigung. In der anderen Familie auch 3 Kinder. Und einer ist besonders schwierig, ADHS wird es heute genannt. Ganz liebes Kind, aber er hat es wirklich schwer. Und ist also auch nicht überall außenrum beliebt, nur in seiner Familie. Und zudem sage ich das auch seit längerer Zeit, du wunderbares Kind, du bist so ein toller Junge. Und wenn ich da hingehe, 2 unglaublich süße Mädchen, ich stürze mich immer zuerst auf ihn, das hat Gott mir gezeigt, wo ist mein? Und das, man merkt, dass er, also seine Eltern behandeln ihn super, die machen alles genau richtig, aber das außenrum, wo er nervt, in dem Kindergarten nervt, in der Schule nervt er, bei den Nachbarn, bei seinen Freunden, überall nervt er. Und das ist wichtig, was wir reden, wenn ihr so irgend sowas in eurer Umgebung, Familie, was weiß ich, redet das Wort, was Gott euch zeigt, redet zu den Menschen, wie wunderbar sie sind, wie schön sie sind, wie gut sie sind, wie lieb sie sind, wie gut sie Dinge können. Oder was auch immer ihr einfach in eurem Herzen spürt, Gott benutzt euch ja alle. Und da war auch eine Situation in Illerberg noch, also wo wir vorher gewohnt haben, da hatten wir dann einen Hauskreis und dann kamen auch aus der katholischen Kirche vereinzelt Menschen zu uns in den Hauskreis. Der katholische Pfarrer hatte uns überprüft und für in Ordnung befunden. Und da war auch eine Frau dabei, die hatte auch einen Sohn, der sehr aggressiv war. Halbes Jahr älter als unser Sohn, der kam also zu uns in den Hof, fuhr unserem Sohn einmal mit den Fingernägeln durchs Gesicht und ging wieder und solche Sachen hat er gemacht. Und seine Mutter war relativ verzweifelt und hat gesagt, oh, der ist so böse, was soll ich denn machen? Ich sage immer zu ihm, warum bist du so böse? Und dann hat Gott mir gezeigt, er ist nicht böse, er ist lieb, was er tut, ist böse. Und habe zu ihr gesagt, sag ihm, dass er lieb ist. Und nur was er tut, sie hat ja ihren Sohn geliebt, also es fiel ihr nicht schwer, das zu sagen. Und das hat sie dann tatsächlich erfassen können und hat es gesagt zu ihm, er ist ein liebes Kind und was er tut, ist böse. Und es hat den so verändert, es ging ganz schnell, dass er das aufgehört hat, diese Aggressiven gegen andere zu verletzen oder so. Also es ist so wichtig, was wir sagen. Wie weit bin ich? Habt ihr schon Hunger? Also ich habe jetzt die ganzen Bibelstellen nicht vorgelesen, weil das dann noch mal eine halbe Stunde länger wäre. Und jetzt so einzelne Dinge, Wohnungssuche, nachdem wir haben in Illerberg mit meiner Schwester zusammen ein Haus gekauft. Das wurde dann zu klein, weil sie 4 Kinder bekam. Und dann haben wir gesagt, wir verkaufen das zusammen und jeder sucht sich was. Hat nicht geklappt, hat einfach nicht geklappt. Und wir haben gesucht und gesucht. Eigentumswohnung, Doppelhaushälfte, Reihenhaus, egal. Und auch nichts Gescheites gefunden. Und dann haben wir uns in Holzheim, wo wir jetzt wohnen, für ein Grundstück beworben, ein Baugrundstück, weil da war es noch günstig. Und sind abgelehnt worden, weil ich da nie gewohnt hatte. Meine Eltern haben da gewohnt, aber ich bin da ausgezogen gewesen. Sind abgelehnt worden. Okay, weitergesucht. Ein Jahr später kommt Brief von der Gemeinde Holzheim. Wir kriegen doch ein Grundstück. Haben uns natürlich gefreut, haben uns eins gekauft. Und wir haben das letzte Grundstück zum alten Preis gekriegt. Danach sind die Preise erhöht worden. Dann haben wir uns da unser Haus bauen lassen. Wohnen da seitdem sehr, sehr schön, lauter liebe Nachbarn, ganz ruhig, Sackgasse, also das ist so ein Segen, so eine Gnade, das ist unglaublich. Ja, ich erlebe es, als ich glaube es. Also das hat Gott auch geführt, wir hätten alles genommen. Wir hätten alles genommen, irgendwo ein Reihenhaus, Reihenmittelhaus, eine Wohnung gekauft oder was weiß ich. Aber Gott hatte den Plan für uns. Und ich bin so dankbar. Und dann konnten wir natürlich nicht alles auf einmal machen. Wir haben erstmal das Wohnhaus hinstellen lassen und da mussten wir wieder ein bisschen sparen. Und dann haben wir irgendwann die Garage mit Hilfe auch eines Maurers aus der Gemeinde die Garage gebaut, den Dachstuhl, Dach gedeckt. Übrigens die wunderbaren Nachbarn, gell? Wir haben im Januar das Dach gedeckt. Zack, waren 10 Leute auf unserem Garagendach und haben mit uns das Dach gedeckt. Also es ist so toll, was Gott macht. Und fürs Garagentor, Doppelgarage, Klaus wollte einen elektrischen Antrieb, war dann im Moment auch mal wieder kein Geld mehr da. Das habe ich hier ja vor einiger Zeit schon erzählt. Aber vielleicht haben es nicht alle gehört. Und dann fuhr ein Mensch von der Firma, die solche Tore baut, durchs Neubaugebiet und guckte, wo er was anbieten kann und bot uns im Frühjahr das Garagentor an für 5.000 Euro und sagte, wir können uns bis 7. September müssen wir entscheiden, ob wir es wollen oder nicht. Ich hatte so in mir, könnt ihr machen. Habe ich zu Klaus gesagt, können wir machen. Er hat dann Gott und mir vertraut, haben wir das unterschrieben. Da habe ich gedacht, ja, wenn wir jetzt jeden Monat 1.000 Euro auf die Seite kriegen, was natürlich 100 wären vielleicht möglich gewesen. Ich habe echt nicht gewusst, wie. Wir müssen halt jetzt sparen, damit wir das Geld dann haben im September. So ungefähr war das. Und das Geld war am 6. September noch nicht da. Und ich habe mit Gott gemeckert und habe gesagt, du hast gesagt, wir können das machen. Jetzt muss ich schon wieder meine Eltern fragen, ob sie uns Geld leihen. Ich war so sauer. Dann klingelt das Telefon. Dann ist unser Bauunternehmer dran. Und sagt, ja, er hat eine schlechte Nachricht für sich und eine gute für uns. Bei den Rechnungen ist damals was schiefgelaufen. Wir kriegen 5.000 Euro zurück. Ein Tag vorher. Also das ist, ja, Gott ist groß. Ja, also kurz, ich soll langsam zu Ende kommen. Ein paar kurze Dinger noch. Habe ich noch 5 Minuten? Okay. Wie Gott die Zeit verzögert, habe ich auch erlebt, als ich auf der Kellertreppe mit den 2 Armen voll ziegelsteinhartem Gefriergut gestolpert bin und Zeit hatte, das legst dahin, das legst dahin, das legst dahin, mit der Hand stützt dich ab. Mir ist nichts passiert und es ist nichts kaputt gegangen. Spülmaschine. Kurz vor meinem riesen Weihnachtsessen mit der Familie, 17 Personen waren geplant, ging die Spülmaschine kaputt. Da habe ich zu Gott gesagt, das geht nicht. Ja, und zu Klaus vor allem, habe ich es erstmal gesagt. Wir müssen eine Spülmaschine kaufen. Donnerstag oder Freitag war es. Und dann habe ich so in mir gehört, guck am Dienstag in die Zeitung. Okay, da haben wir noch gewartet. Ich gucke am Dienstag in die Zeitung. Eine Seite, Sonderangebote, unsere Spülmaschine drin, zu einem richtig guten Preis. Haben wir natürlich gekauft. Und dann noch so Wünsche, die ich hatte. Wir waren mal in Italien in Urlaub, in der Toskana. Da war es Geld gerade so für den Urlaub ausreichend und so viel Extras nicht drin. Da habe ich in einer Art Gartenmarkt so wunderschöne Keramikfiguren, so kleine bunte Tintenfisch, Fischkrabbe, sowas entdeckt. Das war so schön. Und ich wollte die so gerne haben, um sie ins Bad an die Wand zu hängen. Und es ging nicht. Also haben wir gesagt, wenn wir mal mehr Geld haben, dann kaufen wir die. Ein paar Jahre später sind wir wieder, da hatten wir dann ein bisschen mehr Geld, waren wir wieder da, haben wir gesagt, jetzt kaufen wir die Keramikfiguren. Sind durch die Gegend gefahren, da wo der Baumarkt stand, war freies Feld, der war weg. Okay, gucken wir woanders. Ich weiß nicht, wie lange wir rumgefahren sind, 3, 4, 5 Baumärkte oder Gartenmärkte in der Gegend, nichts gefunden. Dann haben wir gesagt, jetzt fahren wir noch davor und dann links rein. Und das war eine Sackgasse. Das haben wir gemacht. Hinten in der Sackgasse war ein Gartenmarkt. Sind wir da reingegangen und haben den gefragt, ob sie sowas haben, weil wir haben es nicht gefunden. Na, überlegt das so ein Weilchen. Da hinten im Schuppen irgendwie, da ist irgendwo noch. Da ist er mit uns in so einen staubigen Schuppen gegangen, wo normalerweise keine Leute also keine Kunden sind, und hol so braunes Packpapier, und da waren meine Keramikfiguren. Da waren noch Lirepreise drauf. Die hat Gott mir da aufbewahrt. Mit Stühlen ist es mir mal genauso gegangen in einem Möbelhaus, wo ich mich in Stühle schockverliebt habe, die wir uns nicht leisten konnten. Die waren dann 2 Jahre später um die Hälfte reduziert, sofort gekauft. Und Regentonnen. Gott, der sagt in der Bibel, der dem Land Regen gibt zu seiner Zeit. Ich gieße meinen Garten und denke, jetzt muss ich sparen. Und dann fiel mir der Bibelvers ein. Und ich sagte, nee, ich muss nicht sparen. Wenn leer ist, füllst du auf. Und am Abend hat es geregnet. Dann habe ich, wenn wir durch die Berge gehen, ich kann ja auch so ein bisschen durch die Berge gehen, immer höre Murmeltiere und suche die Hänge ab mit meinem Fernglas und sehe nie ein Murmeltier. Dann habe ich zu Gott auch gesagt, ich will mal ein Murmeltier sehen. Nicht im Zoo, sondern in freier Natur. An meinem Geburtstag habe ich eins gesehen, ungefähr 30 Meter entfernt. Habe ich trotzdem mit dem Fernglas angeguckt, dass ich es noch genauer sehe. Das konnte ich eine halbe Stunde angucken. Das mal wieder runter, das wieder raus. Und so, das ist ein Geschenk für mich von Gott. Und Schmetterlinge und im Überfluss einmal. Ich liebe ja Schwalbenschwänze. Und da ist vereinzelt alle 5 Jahre mal einer in unserem Garten. Und in einem Urlaub sind wir an eine Stelle gekommen, da war ein Feld mit diesen lila Blumen. Und da waren auf einem Quadratmeter 20, 30 Schwalbenschwänze. Das ganze Feld war voll mit Schwalbenschwänzen. Also für mich persönlich ist das ein richtiges Geschenk. Und der Kuckuck noch, dann höre ich auf. Der Kuckuck. Ich möchte ja gerne Tiere in der freien Natur sehen. Kuckuck hört man bei uns. Aber ich habe noch nie selber einen Kuckuck gesehen. Und ich habe zu Gott gesagt, ich möchte so gern mal den Kuckuck sehen. Dann komme ich von der Gemeinde heim oder wir laufen so an der Garage vorbei Richtung Haus und 30 Meter weiter hinten schätzungsweise stehen so hohe Bäume. Da fliegt da sowas Graues rein. Da hatte ich schon Hoffnung. Da dachte ich, das ist bestimmt eine Taube. Dann löst sich das da raus, fliegt auf uns zu. Direkt zwischen Haus und Garage, so 3 Meter über mir schätzungsweise, ich guck hoch, der guckt runter und sagt, Kuckuck. Es war tatsächlich einer. Also das, ich weiß nicht, ob das irgendjemand errettet. Gott liebt uns einfach. Und das finde ich so toll. So diese Geschenke. So ist unser Gott. Ja, an sich im Großen und Ganzen wollte ich euch ermutigen, erstens mit eurem Herzen zu Gott zu kommen, wenn ihr euch was wünscht, aber vor allem erstens die Geistesgaben. Wirklich streckt euch danach aus. Ihr könnt den Geschwistern so viel Gutes tun, so viel helfen, wenn Gott euch was zeigt, euch zeigt, nach vorne zu gehen, was zu sagen oder zu jemandem hinzugehen, was zu sagen. Das hat bei mir so viel bewirkt, es hat mir so Trost gegeben in der schweren Zeit und so weiter. Also das wollte ich unbedingt. Eifert nach den geistlichen Gaben. Amen.